Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, Louis Veuillot, der Herausgeber der französischen Zeitung L'Univers, einer streng katholisch-antiliberalen Zeitschrift des ausgehenden 19. Jahrhunderts, erzählt aus seinem Leben. Er war als Soldat in einer Schlacht mit zwei seiner Gefährten unterwegs. Sie betraten eine Kapelle mit dem Bildnis der allerseligsten Jungfrau Maria. Da sagte der eine der Soldaten auf: Lasst uns auf sie schießen. Er setzte sein Gewehr an und traf das Muttergottesbild ins Antlitz. Daraufhin nahm der zweite sein Gewehr, schoss ebenfalls und traf die Madonna im Bereich des Herzens. Louis Veuillot, zu dieser Zeit keineswegs besonders gläubig, hatte sich doch eine gewisse Furcht im Herzen bewahrt. Er setzte sein Gewehr an und gab einen symbolischen Schuss ab, der aber immerhin noch die Beine des Bildnisses traf. Und dann, so berichtet er, wurde der erste seiner Freunde wenig später in der Schlacht ums Leben gebracht. Ein Schuss traf ihn ins Antlitz. Als die Auseinandersetzung schon vorüber war, sei der zweite über das Leichenfeld gegangen und habe sich von irgendwoher ein Schuss gelöst und ihn in den Bereich des Herzens getroffen, woran er gestorben sei. Louis Veuillot selbst ging diese Sache sehr nah, aber da der Krieg vorbei war, rechnete er nicht mehr damit, dass auch ihm noch etwas passieren könnte, bis er eines Tages bei einem Spaziergang an einem Fluss plötzlich von irgendwoher durch einen Schuss getroffen wurde ins Bein. Und er sagte seinem Arzt, der diese Wunde bis zu seinem Lebensende ständig zu behandeln hatte: Es ist die größte Gnade meines Lebens gewesen. Liebe Gläubige, es gehört zu den Dogmen unserer dogmenfeindlichen Zeit, dass es so etwas nicht geben darf. Und auch unter Christen ist die Aussage geradezu zur Selbstverständlichkeit geworden: Gott straft nicht. Diese Vorstellung hänge mit einem längst überwundenen Gottesbild zusammen. Gerade hier tue sich doch der Unterschied zwischen dem alttestamentlichen, zürnenden Gott der Strafgerechtigkeit und dem neutestamentlichen Gott, dem Vater Jesu Christi, der nur Liebe ist, auf. Es muss die Frage erlaubt sein, liebe Gläubige: Worauf kann sich die Aussage Gott straft nicht stützen? Ist das wirklich eine Wahrheit, die uns in der Heiligen Schrift verkündet wird? Oder nicht vielmehr das, was sich der Mensch selbst denkt? Und was vielleicht auch Kirchenvertreter so von sich geben, um in unserer Zeit besser anzukommen, um das Gesicht zu bewahren vor den angeblich aufgeklärten Zeitgenossen? In der Heiligen Schrift jedenfalls ist vom Strafen Gottes durchaus die Rede, und das nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. Und dies neben der Rede von der barmherzigen Liebe, ja oft sogar unmittelbar mit ihr verbunden. So wie wir auch in dem Erlebnis aus dem Leben von Louis Veuillot beides ganz nah beieinander sehen. Die Gerechtigkeit Gottes und der Effekt, von dem Veuillot selber sagte: Es ist die größte Gnade meines Lebens gewesen, also göttliche Barmherzigkeit. Gerade in der heutigen Liturgie ist von diesem Strafen Gottes die Rede. Da lässt uns der heilige Apostel Paulus einen Blick in das Alte Testament werfen. Wir sehen Stationen der Wüstenwanderung des Gottesvolkes, erfahren von der Lüsternheit, vom Götzendienst, vom Versuchen Gottes, durch dieses sein Volk vermurren und alles das hat Gott bestraft. Paulus schreibt, das alles widerfuhr jenen vorbildlich. Es wurde für uns, die wir in den letzten Zeiten leben, zur Warnung aufgeschrieben. Wer darum glaubt zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle. Und auch das heutige Evangelium, in dem Jesus über das offensichtlich unbekehrbar gewordene Jerusalem weint, spricht von solchen Strafen. Der Herr sagt, wenn doch auch du es erkannt hättest, und zwar an diesem deinem Tage, was dir zum Frieden dient, aber es ist vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde dich mit einem Walle umgeben, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich samt deinen Kindern in deinen Mauern zu Boden schmettern und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Hier also gewährt Jesus, der wahre Prophet Gottes, einen Vorausblick auf die Katastrophe des Jahres 70 nach Christus, in dem die Stadt Jerusalem von den Römern eingenommen wird in einer beispiellosen Zerstörung. Und das nennt der Herr eine Strafe dafür, dass dieses Volk die Stunde seiner Heimsuchung Gottes, das heißt die Stunde der Ankunft des Messias, nicht angenommen hat. Straft also Gott? Auch sonst lassen sich in der Heiligen Schrift viele Stellen finden, die von einer mittelbaren oder einer unmittelbaren Strafe Gottes sprechen. Einer mittelbaren Strafe. Die ereignet sich zunächst einfach dadurch, dass Gott den Menschen die Folgen seines Tuns selbst ausbaden lässt. Der selige Heinrich Seuse, der große Mystiker der Bodenseegegend, schreibt einmal, so ist es recht und so hast du es verhängt, Herr, dass ein Mensch, der in ungeordneten Leidenschaften lebt, sich selbst zur Pein, sich selbst zur Qual wird. Ja, der Sünder weiß darum, wie die Sünde schon von selbst die Strafe in diesem Leben nach sich zieht. Krankheiten zum Beispiel können die Folge eines ungesunden oder auch eines unzüchtigen Lebensstils sein. Und man muss, liebe Gläubige, das zum Beispiel auch im Zusammenhang mit der Seuche AIDS sagen dürfen. Kirchenvertreter, die sogleich betonen, das sei keine Strafe Gottes, sollten sich die Frage gefallen lassen, woher wissen Sie das denn bitte schön? Paulus deutet wenigstens im ersten Kapitel des Römerbriefes, wo er von der Unordnung der gleichgeschlechtlichen Sexualität spricht, an, dass sie Strafe nach sich zieht. Und ganz abwegig ist es, wenn man in diesen Tagen in einem Zeitungsartikel vom Vertreter eines homosexuellen Verbandes lesen konnte, man müsse eigentlich froh sein über AIDS, denn diese Krankheit, man höre und staune, habe zu einer positiveren Bewertung der homosexuellen Liebe geführt. Das wäre so ähnlich, wie wenn ein Vertreter eines Gesundheitsamtes sagen würde, wir müssten froh sein über den Lungenkrebs, denn diese Krankheit lasse uns das Rauchen positiver bewerten. Davon aber, liebe Gläubige, kann wohl nicht die Rede sein. Im ersten Korintherbrief spricht der heilige Apostel Paulus auch davon, dass der unwürdige Kommunionempfang seine schlechten Folgen hinterlässt. Er sagt, deshalb, weil ihr den Leib des Herrn nicht unterscheidet, sind unter euch so viele Krankheiten. Gott straft also mittelbar durch bestimmte Folgen der Sünde. Er straft mittelbar auch durch Menschen. So wurde zum Beispiel der Abfall des alttestamentlichen Bundesvolkes dadurch bestraft, dass Gott bestimmte Fremdvölker einbrechen ließ oder dass sein Volk in die babylonische Gefangenschaft geriet. Und es ist sicher nicht weit hergeholt, wenn wir den Abfall des christlichen Abendlandes in Zusammenhang bringen mit dem, was die katholische Christenheit schon früher als eine Geißel Gottes betrachtete, nämlich dem Hereinbrechen des Islam. Gott straft mittelbar durch Menschen, durch ganze Völker. Auch durch seine eigenen Diener kann er solche Strafen verhängen. In der Apostelgeschichte erfahren wir, dass zwei Mitglieder der Urgemeinde, Annas und Sapphira, während sie es vor den anderen verborgen hielten, etwas für sich selbst zurückhielten und dadurch unehrlich waren. Der heilige Apostel Petrus stellte sie beide zur Rede und beförderte sie mit seinem machtvollen apostolischen Wort in den Tod. Für uns erschreckend zu hören. Aber das ist die Urkirche. Das ist die Kirche des Gottes, von dem wir glauben, dass er Liebe ist. Gott straft mittelbar. Er kann aber auch unmittelbar strafen. Im Alten Testament ist uns das an vielen Beispielen vor Augen gestellt und auch im Neuen Testament. Insbesondere vieles von dem, was in der Apokalypse des heiligen Johannes beschrieben wird, sind unmittelbare Strafen Gottes. Liebe Gläubige, wenn wir ihm absprechen, dass er straft, dann haben wir ganz offensichtlich unsere Schwierigkeiten mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Macht. Vermutlich steht das bei verschiedenen modernen Theologen, die die Strafgerechtigkeit Gottes in das Reich der Mythen verbannen, im Hintergrund. Gott wird uns als der Richtende und Strafende vorgestellt, und das sowohl in dieser als auch in der künftigen Welt. Es ist also nicht schriftgemäß, das eine gegen das andere auszuspielen und zu meinen, wenn ich an einen Gott, der ganz Liebe und Barmherzigkeit ist, glauben soll, dann muss ich die andere Seite von meinem Gottesbild ausschließen. Auch im Neuen Testament trifft uns das klare und erschütternde Wort: Gott lässt seiner nicht spotten. Der atheistische Philosoph Ludwig Feuerbach, der jede Vorstellung eines höheren Wesens als eine Projektion des Menschen zu erklären versuchte, hat in Umkehrung des bekannten Wortes der Genesis formuliert: Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde. Das ist, liebe Gläubige, natürlich nicht wahr. Aber von einer bestimmten Art von Theologie müssen wir es dann doch sagen. Diese Theologen haben sich Gott nach ihrem Bilde geschaffen. Sie schließen das aus der Heiligen Schrift, aus der göttlichen Offenbarung aus, was ihnen nicht passt, und malen dann einen lieben Onkel, den man nicht mehr ernst nehmen muss. Gott aber sollen wir ernst nehmen. So oft sagt uns sein Wort: Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Der jetzige Papst hat das Wort einmal umgedreht und gesagt: Wer Gott nicht fürchtet, wer ihn nicht ernst nimmt, der ist zu jeder Torheit in der Lage. Gerade die entsetzlichen, blutigen, grauenhaften Entwicklungen im 20. Jahrhundert zeigen uns, liebe Gläubige, und zeigen uns zur Genüge, wo der Mensch hinkommt, wenn er Gott nicht mehr ernst nimmt. Und diese Entwicklung hat ja in unseren Tagen nicht aufgehört. Die allerseligste Jungfrau Maria wird von der kirchlichen Tradition und der Poesie sowohl die Mutter der heiligen Furcht als auch der Liebe bezeichnet. Bei ihr sehen wir, wie beides zusammengehört. Und so verkündet sie: An einem 13. müssen wir einfach daran denken, in Fatima beides. Sie spricht von Gottes strafender Gerechtigkeit, von dem Entsetzlichen, das für eine Menschheit in Aussicht steht, die sich gegen ihren Schöpfer auflehnt. Aber sie spricht auch von seiner unendlichen Liebe. Und schon im Magnificat heißt es: Gott erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über die ihn fürchten. Beides gehört zusammen. Ja, dass wir ihn ernst nehmen, liebe Gläubige, ist überhaupt die Voraussetzung dafür, dass wir seine Liebe und sein Erbarmen empfangen können. Wir wollen nicht stehen bleiben bei einem angstvollen Blick auf den strafenden Gott. Wir wollen schauen, dass unser Leben im Einklang mit ihm ist und uns dann seiner unendlichen Liebe und seines Erbarmens freuen, dass wir dann einmal preisen wollen in alle Ewigkeit. Amen.